Die deutsche Folkband Poeta Magica haben wir hier gehört mit Ogiers Fiese Dance, komponiert von Holger E. Funke von dem Album Edda. Gemeint ist hier die Lieder-Edda. Diese Sagensammlung ist im 13. Jahrhundert in altisländischer Sprache aufgeschrieben worden. Sie erzählt skandinavische Götter- und Heldensagen in den Hauptrollen Odin, Thor und Loki. Diese Götter der Wikinger sind eine listige und impulsive Truppe mit recht hoher Gewaltbereitschaft. Horden aus dem Norden, Wikinger, steht heute als Schlachtruf über der Matinee und Professorin für nordische Philologie mit Schwerpunkt Altnordistik steht in der Ludwig-Maximilian-Universität München sozusagen am Türschild von Verena Höfig. Die Skandinavistin sagt über ihr Fachgebiet, ich beschäftige mich mit Wikingern. Gut für uns. Guten Morgen, Frau Höfig.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Die Wikinger, die gelten als rotbärtige Barbaren. Was hat sie an denen denn gereizt?
Ich glaube, genau das letzte Wort, das Barbaren, hat mich immer gereizt. Ich bin in ein humanistisches Gymnasium gegangen. Dort wurden immer die Römer uns angepriesen und ab und zu mal wurden wir dann auch mal an den Limes gefahren auf Schulausflug und uns wurde dann erklärt, dass also auf der anderen Seite der Mauer die Barbaren lebten. Und irgendwie hat mich das immer gereizt, ein bisschen mehr zu erfahren. Und ich war immer enttäuscht in der Schule, dass es da eigentlich gar nicht richtig viel dazu gab. Und irgendwie hat sich dieses Interesse dann so ein bisschen verselbstständigt. Und so bin ich jetzt auf einmal Professorin an der Universität. Und wir sagen oft in der Skandinavistik, wir betreiben Barbarian Studies. Also ich habe überhaupt keinen Scheu vor diesem Label.
Die wilden Kerle haben es ihnen angetan. Lassen Sie uns über Glauben und Mythen der Wikinger sprechen. An wen und was haben die Wikinger geglaubt?
Das ist eine gute Frage. Es ist auch eine komplexe Frage, denn so ganz genau wissen wir das eigentlich gar nicht. Sie haben vorhin schon die Lieder-Edda erwähnt. Das ist eigentlich eine unserer besten schriftlichen Quellen, wenn wir uns für den Glauben der Wikinger interessieren. Das Problem ist nur, es ist eine sehr späte Quelle. Also Sie hatten auch schon in der Anmoderation gesagt, 13. Jahrhundert. Das ist eine Sammlung von Legenden. Ich würde sie sogar Lieder nennen. Und die ist tatsächlich nur aus christlicher Zeit bewahrt. In Skandinavien wurden die verschiedenen Völker so rund um das Jahr 1000 christianisiert. Das heißt, hier haben wir eine Quelle, die ist 270 Jahre noch mal jünger. Und das sind jetzt tatsächlich ja Texte, Narrative, die uns ein bisschen was über die verschiedenen Gottheiten erzählen. Also Sie hatten gesagt, Thor, Loki, Odin, Freya ist da drin. Und natürlich können wir da Informationen rausziehen. Die sind aber wohl sehr, sehr selektiv erstmal überhaupt in diese Sammlung aufgenommen worden. Und wenn man sich jetzt fragt, was haben die Menschen eigentlich wirklich geglaubt, kommt man da auch ganz schnell an eine Grenze, weil das sicherlich eine extrem selektive und auch schön färberische Sammlung ist, die wir da haben. Die ist toll. Viel Gewalt ist drin, wie Sie gesagt haben, viel Abenteuer, Sex, Obszönitäten, Streitereien, Reibereien. Aber so richtig nah dran an den Menschen des vorchristlichen Nordens, vielleicht auch schon ja, nördlich der Alpen und in Skandinavien, kommen wir damit nicht.
Okay, was sind denn die Hauptfiguren im Götterpersonal der Wikinger?
Sicherlich Odin, der wird in schriftlichen Quellen manchmal auch der Allvater genannt. Sicherlich Thor, der vermutlich lange Zeit sogar wichtiger war als Odin. Wenn wir uns Ortsnamen anschauen, wenn wir uns die Tage der Woche anschauen, wenn wir uns eine Beschreibung eines heidnischen Tempels in Uppsala anschauen, da schien das der Gott gewesen zu sein, der am höchsten stand. Der sitzt oben auf dem Thron. Odin, neben ihm dann Freyr oder Freko, den man vielleicht auch noch kennt, vermutlich ein Fruchtbarkeitsgott. Dann auch Freyrs Schwester Freya, so eine Art ja, Fruchtbarkeitsliebesgöttin, die aber auch anscheinend eine Art Kriegsgöttin und Magierin war.
Und selber auch sexuell sehr aktiv gewesen sein soll, richtig?
Sexuell aktiv waren die eigentlich alle, bis auf Thor. Aber ja, Freya sagt man nach, sie sei also, sie wird auch oft mit einer Katze verglichen, sicherlich sehr promiskuitiv. Gibt auch Anschuldigungen von Inzest, den sie mit ihrem Bruder betrieben haben soll, in der Edda von Seiten Lokis, der ihr das vorwirft. Das scheint also ein wichtiges Charakteristikum dieser Göttin gewesen zu sein, die sexuelle Aktivität. Aber ihr Bruder eben genauso. Und wenn man ganz ehrlich ist und schaut, was man Odin so nachsagt, in den schriftlichen Quellen zumindest, war der auch nicht von schlechten Eltern.
Welchen Einfluss haben diese Götter auf das Leben der Wikinger gehabt? Welche Kraft wird ihnen zugeschrieben?
Ja, wenn wir das so genau wüssten, relativ sicher wissen wir, dass es viele Individuen während der Wikingerzeit gab, vor allem Hochstehende, die ihre Autorität und aber auch ihre Herkunft wirklich direkt auf diese Götter zurückgeführt haben. Also die argumentiert haben, sie seien in direkter Abstammung von Odin, von Thor, von deren Familien Nachkomme und damit irgendwie auch berechtigt zu gewisser weltlicher Autorität, aber sicherlich auch spiritueller Autorität. In den wenigen Beschreibungen, die wir von Opfern haben oder auch von großen Festivitäten, wird immer auch erwähnt, dass man dann den Vorfahren, also bei Trinkgelagen, zugesprochen hat und dass man dann auch Odin oder Thor oder auch einer anderen Gottheit zugeprostet hat, sozusagen sich für sie rituell betrunken hat. Da gab es also sicher ein ganz enges Verhältnis, zumindest unter denen, die sozial hochstehend waren.
Hat es denn feste Rituale gegeben, um den Glauben sozusagen zu leben? Hat es Feste gegeben?
Die hat es sicher gegeben, da über die wissen wir leider nur nicht besonders viel. Also wir haben schriftliche Quellen, die uns da ein bisschen was berichten. Da ist immer nicht so ganz klar, inwiefern die vielleicht auch einen gewissen Bias haben oder halt eine gewisse Voreingenommenheit. Aber wir wissen, es gab verschiedene große Opfer, die werden oft als Blot bezeichnet. Also ein großes im Midsommer, Midsummer-Blot. Sicherlich eins gegen Winter um Jule herum. Vermutlich auch noch mal eins irgendwann im neuen Jahr, das die Isländer jetzt wieder belebt haben. Die nennen das Thorrablot. Das gab es sicherlich.
Und das sind Tieropfer?
Das sind vermutlich Tieropfer. Das sind sicherlich große Trinkgelage gewesen, wo man viel getrunken, gegessen hat, sich auch über mehrere Tage dann im Gebäude eines Anführers versammelt hat. In Island wurde eine große Farm ausgegraben, die vermutlich so ein Kultgebäude war. Da waren draußen an der Wand aufgehangen die Köpfe von großen Ochsen, die man sicherlich erstmal geopfert hat und dann lange draußen hat hängen lassen. Die waren sehr verwittert, das konnten die Archäologen nachweisen. Ganz sicher hat man Tiere geopfert, vielleicht auch die Menschen mit Blut besprenkelt, Tiere dann rituell gegessen. Und ja, bevor Sie mich das fragen, komme ich auch gleich zu dem Thema. Es gibt tatsächlich auch Hinweise, dass es vereinzelt zu Menschenopfern gekommen ist. Das hat man lange bestritten, aber das sieht einfach so aus, dass das vielleicht auch stattgefunden haben wird. Wir haben eine genaue Beschreibung eines solchen Menschenopfers in dem Bericht des arabischen Gesandten aus dem 10. Jahrhundert, den ich vorhin kurz erwähnt habe, Ibn Fadlan. Da wird eine Frau rituell gleichzeitig erwürgt und erstochen und dann praktisch einem toten Häuptling mit auf den letzten Weg gegeben. Aber wir haben auch eine Beschreibung eines großen Opfers in Uppsala, wo wohl eine große Heiligstätte war, wo alle 9 Jahre, so liest man es bei Adam von Bremen, einem deutschen Kleriker, der das aus zweiter Hand hat, jeweils 9 Exemplare eines männlichen Lebewesens geopfert wurde. Und zwar sowohl Tiere als auch Menschen. Die wurden alle 9 Jahre dort geopfert und dann an Bäume in einen heiligen Hain gehängt. Und der Augenzeuge, auf den man sich berufen hat, sah eben Pferde, Hunde und Menschen in diesen Bäumen hängen. Also Menschen werden vermutlich auch dran geglaubt haben.
Also diese alten nordischen Götter, die haben den Menschen einiges abverlangt, kaum spirituellen Halt gegeben, von Moral ganz zu schweigen. Hat sich deshalb dann das Christentum sozusagen als freundlicheres Modell durchgesetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich die These, dass vielleicht vor allem Frauen, die anscheinend überdurchschnittlich häufig unter den frühen Konvertitinnen waren, sich dem Christentum zugewandt haben, weil es einfach erstmal Aussicht auf eine schöne Rolle im Jenseits gegeben hat und vielleicht auch ein bisschen weniger blutrünstig war. Das halte ich aber eigentlich für zu vereinfacht, denn ich glaube schon, dass das Glaubensmodell oder eher die Glaubensmodelle, die es im vorchristlichen Norden gab, den Menschen viel Halt verliehen haben. Ich glaube eher, dass unsere Schwierigkeit heute ist, das richtig zu verstehen. Denn durch dieses Vorfahrenmodell, das man annahm, also mit dem man sich dann auch auf die Götter zurückgeführt hat, gab es eigentlich schon ein recht stabiles Korsett an, sage ich mal, an Regeln und Verhaltensweisen, die man annehmen sollte. Und gleichzeitig muss man sagen, dass es Frauen im Christentum dann auch nicht unbedingt so gut ergangen ist. Also das ist vielleicht eine leichte Vereinfachung.
Schauen wir noch mal ganz kurz auf unseren Alltag. Was ist geblieben von den Wikingern heute bei uns im Alltag? Wo können wir das wiedererkennen?
Ja, Spuren finden wir viele, wenn man genau hinschaut. Vielleicht am prominentesten bei unseren Wochentagen. Die wurden ursprünglich mal nach römischen Gottheiten benannt und irgendwann im 2. bis 4. Jahrhundert hat jemand nördlich der Alpen sich die Mühe gemacht, diese Tagesbezeichnung dann in den germanischen Götterpantheon zu übertragen. Und Dies Martis, für den Marstag hat man Tier gewählt, das ist dann unser Dienstag geworden. Der Donnerstag, ja, das war der Tag eigentlich von Jupiter, der heißt immer noch Donnerstag in eigentlich den meisten germanischen Sprachen. Thursday, Torstag, Donnerstag und Freitag, ja, der Tag für Freya, den haben wir auch noch.
Nur der Sonntag, der kommt nicht von den Wikingern.
Nee, da blieb man bei der Sonne und auch beim Montag blieb man beim Mond. Ich glaube, die sind so wichtig, die funktionieren überall.
Gibt es eine Grußformel unter Wikingerforschern?
Zum Abschied sagen wir gerne Bless Bless.
Verena Höfig, Bless Bless, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Die Professorin für nordische Philologie lehrt und forscht an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Horden aus dem Norden, Wikinger, die SWR-Kulturmatinée ist heute wild und mythisch und auch gefährlich.